Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, heute mit der neuen Veröffentlichung des französischen Schriftstellers Emmanuel Carrère und zu Beginn mit Science Fiction und ihrer bemerkenswerten Anbindung an den psychiatrischen Komplex, denn das Spekulative eignet sich seit jeher zur Poetisierung von Ängsten, Sorgen und psychischen Bedrängnissen. Das Monster erscheint so als schreckliches Sinnbild für verdrängte Träume. Die Invasoren aus dem All können mal stehen für die kollektive Angst einer Nation, ebenso für das, was dem Subjekt selbst je fremd gegenüberstehen wird und so weiter und so fort. Daher passt, dass einer der interessantesten Science-Fiction-Schriftsteller unserer Zeit als Psychiater arbeitet, nämlich der in London geborene Teddy Thompson, bereits ausgezeichnet mit dem Arthur C. Clarke Award, dem prestigeträchtigsten britischen Preis des Genres. Nun ist ein großer, utopischer Roman erschienen von Teddy Thompson, der in Nigeria spielt. Hartmut Kasper hat das Buch gelesen.
Wermut ist eine krautige Pflanze. Sie wird seit der Antike als Heilmittel eingesetzt. Sie soll den Appetit fördern, Kopf- und Menstruationsschmerzen lindern, bei Gelbsucht und Entzündungen helfen, gegen Hexen taugen und gut sein gegen Dämonen und Schlaflosigkeit. Wermut enthält Bitterstoffe, wovon sich der berühmte Wermutstropfen ableitet. Das englische Wort für dieses Gewächs ist Wormwood, wie der englische Titel von Trey Thompsons Science-Fiction-Trilogie. Denn bitter ist auch das Leben in jener Welt, von der Tate Thompson im ersten gerade auf Deutsch erschienenen Teil Rose Water erzählt. Darin stürzt etwas vom Himmel herab auf die Erde, ein Ding aus einer anderen Welt. Es schlägt im nigerianischen Lagos ein Steinbrocken, bewohnt oder kontaminiert von Mikroorganismen. Langsam breitet sich das Kollektiv dieser Mikroorganismen auf der Erde aus und die Welt verändert sich unter dem Einfluss dieser Kollektivkreatur, die man Wormwood nennt, Wermut eben. Die Mikroorganismen, pilzartige Lebewesen, verbreiten und verbinden sich mit der irdischen Flora und Fauna zu einer allumfassenden, dabei für das bloße Auge unsichtbaren neuen Einheit, der sogenannten Xenosphäre. Sie arbeitet wie ein gigantischer Datenspeicher. Sie erfasst die Gedanken aller Menschen, wandelt sie in Informationen um und stellt diese Informationen jenen zur Verfügung, die für die Signale der Xenosphäre besonders ansprechbar sind. Solche bevorzugten Ansprechpartner des atmosphärischen Pilzcomputers heißen Empfänger. Sie haben über die Xenosphäre Zugang zu den Gedanken aller anderen Menschen. Im virtuellen Raum der Xenosphäre nehmen sie eine neue, selbstgewählte Gestalt an, existieren als Avatare mit fantastischen Kräften und unbegrenzten Möglichkeiten.
Ich bin nun ein gutes Stück größer und habe eine andere Gestalt angenommen, die gefiederte Flügel, einen Adlerschnabel und den Leib eines Löwen aufweist. Ich schlage mit den Flügeln und steige im Irrgarten empor. Ich mache eine Drehung in der Luft und lege die Flügel an, um mich genießerisch auf mentalen Winden dahingleiten zu lassen.
Keine Frage, dass diese Empfänger gefragte Personen sind. Polizei und Geheimdienste engagieren und trainieren sie. In Banken und Kreditinstituten arbeiten sie als mentales Sicherheitspersonal, das die Angriffe von telepathischen Hackern abwehrt. Auch Caro, der Ich-Erzähler des Romans, ist ein solcher Empfänger, ein überaus fähiger zudem. Er arbeitet offiziell für eine Bank, tatsächlich aber für die geheimnisvolle Regierungsbehörde Sektion 45, die sich dem telepathischen Ausspähen von Regierungsgegnern und anderen Kriminellen widmet. Die Stadt, in der Caro arbeitet, ist auf unseren Karten nicht verzeichnet. Sie heißt Rose Water. Und sie wurde in der Nähe von Lagos rund um eine solche fremde Kreatur errichtet. Das Wesen aus dem All wächst und gedeiht seit seiner Ankunft auf Erden. Es hat eine Kuppel über sich errichtet, die es einmal im Jahr öffnet. Wer immer sich von Krankheiten geplagt in der Nähe dieser Kuppel aufhält, erfährt Heilung von seinen Krankheiten. Wer während des langen Wartens gestorben ist, den erweckt die Kuppel wieder zum Leben. Kein Wunder, dass die Stadt Rosewater ein ziemlicher Touristenmagnet, ja Pilgerort geworden ist. Neuerdings aber zieht Unheil auf, wenigstens in den Reihen der Empfänger. Sie sterben, Mann um Mann, Frau um Frau. Bald ist Caro einer der letzten dieser Empfänger. Seine Suche nach den Ursachen dieses Massenexitus treibt die Geschichte an. Der Roman ist keine Frage prall erzählt, oft furios, ein Lunapark der fantastischen Ideen. Dass keine dieser Ideen an sich neu ist, macht nichts. Die Fahrgeschäfte im Lunapark drehen sich ja auch alle im Kreis. Es gibt außerirdische Telepathen, Leben im Cyberspace und Auferstehung der Toten dank neuer Biotechnologien. Es gibt eine Invasion und dank dieser Invasion steht die Endzeit bevor, die Apokalypse. Mit dem Land Nigeria und der utopisch-afrikanischen Stadt Rosewater dagegen eröffnet der Autor einen bislang weitgehend unbespielten Schauplatz für die Science-Fiction. Die lokalen Eigenarten spicken die Geschichte mit bunten Details, die Vokabeln und Namen aus der Yoruba-Sprache und die Eigenarten der Dorfjugend von Rosewater.
Die Metallstücke, die diese jungen Leute in den Haaren tragen, stammen aus Flugzeugabstürzen. Lagos, Abuja, Jos, Kano und alles dazwischen. Auf jeder Inlandfluglinie Nigerias gab es seit Anfang der 2000er Abstürze. Die Leute tragen Rumpfteile als Schutzamulette.
Thompson verschachtelt seinen Roman allerdings extrem. Es gibt 31 Kapitel, von denen 17 in Caros Gegenwart im Jahr 2066, 14 dagegen während der ersten Ankunft der Wormwoods in Nigeria im Jahr 1975 spielen. Dazu kommen 9 Zwischenspiele, die in der Zeit mal vor, mal zurückblenden. Ihre Bodenhaftung behält die Geschichte, weil Caro, der Ich-Erzähler, Gedankenleser und durchaus unwilliger Mitarbeiter der geheimen Regierungsorganisation, eine klassische Liebesgeschichte erlebt, die eines Mannes zwischen 2 Frauen, nämlich solide, literarische Hausmannskost. Die besondere Stärke des Romans liegt darin, mit welcher erzählerischen Überzeugungskraft noch die fantastischsten Elemente in Alltäglichkeit überführt werden. Die ringförmig um das Alien-Artefakt gebaute Stadt Rosewater ist zwar die Pilgerstätte einer neuen Traum- oder albtraumhaften Zeit, aber auch hier gibt es Parkverbote und Bußgeldbescheide. Und das irrlichternde, gigantische Geschwulst, das der Fremdkörper ausgebildet hat, wird von den findigen Rosewaterianern zur Stromerzeugung benutzt, was monatliche Einnahmen für die klamme Stadtverwaltung garantiert. Im Zuge seiner Suche nach dem Grund für das Aussterben der Empfänger entdeckt Caro, dass mit der Landung Wormwoods tatsächlich die Endzeit angebrochen ist. Das Wesen aus dem All tauscht die Menschheit aus, und zwar buchstäblich Zelle für Zelle. Da der Autor, wie so viele seiner Kolleginnen und Kollegen, der Trilogitis verfallen ist, wird es allerdings noch 2 Werke dauern, bis wir erfahren, ob das interstellare Austauschprogramm ein Erfolg wird oder nicht.
Hartmut Kasper über Teddy Thompson, Rosewater, aus dem Englischen von Jakob Schmidt, Golconda Verlag München, 440 Seiten, 20 Euro. Und wir kehren nach Europa zurück mit Emmanuel Carrère, 1957 in Paris geboren, einer der wichtigsten Autoren Frankreichs, preisgekrönter Verfasser von rund einem Dutzend Büchern. Er ist auch Drehbuchautor und Filmproduzent. Mein Leben war verfolgt von Wahnsinn und Horror. Die Bücher, die ich geschrieben habe, sprachen von nichts anderem, sagte Carrère einmal. Um das Gespenst zu bannen, das schon in seiner Familie sein Unwesen getrieben habe, sei er riskante Wege gegangen. Carrère hat mit seinen Büchern immer viel gewagt, ästhetisch wie inhaltlich. In dem jüngst bei Matthes und Seitz erschienenen schmalen Buch Julies Leben schildert er die tragische Drogenkarriere einer Amerikanerin, mehr weiß Angela Gutzeit.
Dies ist die Chronik eines sich selbst zerstörenden Lebens auf gerade einmal 60 Seiten. Wobei 2 Behauptungen in diesem Satz eigentlich gleich wieder in Frage zu stellen sind. Ist das, was Emmanuel Carrère hier schreibt, wirklich eine Chronik? Oder eher eine sozialkritische Reportage? Oder vielleicht sogar ein kleiner Tatsachenroman? Hatte Julie, um die es hier geht, überhaupt eine Chance, der Zerstörung zu entgehen? Und wie nähert man sich als Autor einem solchen Leben in tiefstem Elend? Genau diese Fragen sind es, die die Lektüre des Textes so interessant machen und noch dazu ins Zentrum des karrierischen Schreibens führen. Erzählt wird hier die Lebensgeschichte einer jungen Amerikanerin, deren Drogenkarriere Anfang der 90er Jahre in Tenderloin, San Franciscos Umschlagplatz für Crack, ihren Anfang nahm und die 2010 in eben dieser Stadt durch einen qualvollen AIDS-Tod ihr Ende nahm. Dass es dem französischen Autor um ein Schicksal geht, dem er eine verallgemeinerbare Tragödie von gesellschaftspolitischer Tragweite zuschreibt, ist schnell erkennbar.
Die Geschichten von Dorian, Diane, Stephen und vielen anderen ähnelten sich. Von Armut und Gewalt geprägte Familien, in zartem Alter erste Ausreißversuche, dann Drogen, Prostitution, ein Leben auf der Straße und schließlich die Krankheit, die sie befiel, in Klappergestelle voller Druckgeschwüre verwandelte und letztendlich ins schwarze Loch zog. Ein düsteres Zimmer im Hotel Ambassador. Diese Leute, die damals 20 oder 30 Jahre alt waren, sind inzwischen alle tot. Und niemand erinnert sich an sie außer Darcy, die von jedem von ihnen, in Schachteln mit ihren Namen drauf, hunderte von Fotos aufbewahrt. Diese Schwarz-Weiß-Abzüge, auf denen man sie lachen, weinen und ihre Wunden, Ängste und Nöte ausstellen sieht, sind die einzigen Spuren, die von ihrem Erdendasein übrig sind.
Im Mittelpunkt dieser Fotosammlung steht Julie, die die amerikanische Fotografin Darcy Padilla 18 Jahre lang bis zu deren Tod mit ihrer Kamera begleitete. Julie lebte zum Zeitpunkt des Kennenlernens, es war das Jahr 1993, in eben diesem heruntergekommenen, flohverseuchten Armenhotel Ambassador, zusammen mit Jack, beide HIV-positiv, und mit ihrer neugeborenen Tochter Rachel. Mit Padillas Fotos, so heißt es im Text, hätte die Fotografin den beiden das Gefühl gegeben, normale Leute zu sein, als, Zitat, hätten sie eine Familie. Der Konjunktiv ist bezeichnend. Da war keine Familie und es würde auch niemals eine geben. Als Kind einer Alkoholikerin, vom Stiefvater vergewaltigt, landete Julie schnell in der Drogenszene, hatte wechselnde Männer, zuletzt Jason, ein manisch-depressiver Obdachloser und schließlich 6 Kinder. Bis auf das letzte, Elissa, wurden ja alle entzogen und zur Adoption freigegeben. Auf einem von Padillas dem Buch beigefügten Foto sieht man dieses kleine Kind in einem Zimmer, das einer Müllhalde gleicht. Es fasst seiner Mutter ins Gesicht, weil es ihr Sterben nicht begreift. Emmanuel Carrère hat Julie niemals selbst kennengelernt. Was er hier schreibt, weiß er nur von Darcy Padilla und ihrem Fotoprojekt, für das die Fotografin den renommierten W. Eugene Smith-Preis erhielt. Ohne Frage bewundert der Autor die Arbeit Padillas, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Abgründe der Armut zu dokumentieren. Schonungslos. Im Falle Julies bis zum letzten Atemzug.
An dem Punkt, an dem sie nach 18 Jahren dieser seltsamen Zusammenarbeit miteinander waren, konnte man auch bis ans Ende gehen. Der Ordner, der diese Fotos enthält, heißt Julie.end. Und ich weiß nicht, was ich dem hinzufügen sollte, außer dass Darcy, die nicht gläubig ist, gebetet hat, dass dieser fürchterliche Todeskampf nicht zu lange dauern möge. Doch er dauerte lange, über 3 Wochen. In denen Julie Panikattacken hatte und das Zimmer voller Unbekannter wähnte, die ihr wehtun wollten. In denen Elissa mit ihr spielen wollte. Und an deren Ende Jason, der bei ihr wachte, in der letzten Nacht für eine halbe Stunde seinen Hocker verließ, sodass sie genau in dieser halben Stunde am frühen Morgen des 27. September 2010 im Alter von 36 Jahren starb.
Der französische Autor macht sich hier einerseits mit großem Einfühlungsvermögen und einer auf das Wesentliche reduzierten Sprache ein Material zu eigen, so als wäre er selbst vor Ort gewesen. Es ist unmöglich, sich diesem Sog, den der Text ausübt, zu entziehen. Dann aber nimmt Carrère auch wieder Abstand, indem er die Beziehung zwischen der Fotografin zu Julie moralisch und ethisch hinterfragt und rechtfertigt.
Für Darcy geht die Geschichte gut aus. Ich sage das ohne jede Ironie und bewundere aufrichtig ihre psychische Gesundheit, die ihr die Gewissensqualen vieler anderer Künstler erspart, deren Talent und Ruhm auf dem Elend anderer gründen. Doch Darcy sieht sich auch nicht so sehr als Künstlerin, mit all dem, was dieser Status an Narzissmus impliziert, sondern als Journalistin, deren Mission es ist, Zeugnis abzulegen.
Darcy Padilla aber tat nach Julies Tod noch mehr. Sie hat alle ihre Kinder aufgespürt, um ihnen eine Geschichte zu geben, die Geschichte ihrer leiblichen Mutter. Sogar um die Adoption des jüngsten Kindes soll sie sich bemüht haben. Ein Engagement, das Carrère, wie gesagt, verteidigt. Die Unbedingtheit, Menschen am Abgrund, in ihrem Elend, aber auch in den wenigen Momenten eines unhaltbaren Glücks der Kamera auszusetzen, verstört. Julie aber soll die Wahrnehmung durch eine Frau aus einem für sie unerreichbaren Milieu genossen und ihre Fotos als Beleg empfunden haben, als Beleg dafür, dass sie und vor allen Dingen ihre Kinder überhaupt existierten. Wo also ist die Grenze, die Rechtfertigung für eine solche Dokumentation, beziehungsweise wo endet ihr Aufklärungswert und fängt das unzumutbare Eindringen eines fremden Blicks in ein zerstörtes Leben an? Vielleicht hätte man sich von Carrère noch ein paar mehr Gedanken zu diesem Problem gewünscht. Aber es ist wohl sein Konzept von Realitätsannäherung, das sich einer weiteren Erklärung verweigert. Man kann auch sagen, der Autor zwingt uns Leser gerade dadurch zur Auseinandersetzung mit moralischen wie auch ungelösten sozialen Fragen. Ein Anspruch, der wohl allen Büchern des französischen Autors eingeschrieben ist. Der Agnostiker Emmanuel Carrère hatte sich in seinem Buch »Das Reich Gottes« dem Urchristentum gewidmet und damit einer revolutionären Ethik, die den Schwachen zum Starken erklärt. Kurz danach erschien in deutscher Übersetzung ein russischer Roman, eine eigentümliche Melange aus Auto wie Biografie und Fiktion, in der Carrère dem tragischen Leben seines verschollenen Großvaters nachspürt. In Brief an eine Zoo-Anwärterin aus Calais nahm er ein Flüchtlingslager in den Fokus und warf damit Fragen auf nach dem humanen Potenzial in der französischen Gesellschaft. In Der Widersacher schließlich beschäftigt sich Carrère mit einem Mann, der seine gesamte Familie umgebracht hat. In diese Bücher hat sich der Autor immer als betrachtendes oder handelndes Ich selbst eingeschrieben. Allerdings wird dabei nie so ganz klar, wie dieses Ich zu bewerten ist, wo die Tatsachen enden, die Fiktion anfängt. Die Eindringlichkeit jedoch, die er mit diesem Schreibverfahren erzielt, spricht für seine Methode. Emmanuel Carrère möchte hinter die Fassaden schauen, hinter die eines Mörders oder eben einer Drogenabhängigen wie Julie. Ob die Geschichte, die er erzählen möchte, in Frankreich oder den USA angesiedelt ist, scheint nicht entscheidend zu sein. Carrères Weg von der Faszination für das Urchristentum bis zu dieser aufrüttelnden Sozialreportage Julies Leben wird oft in Rezensionen als sich voneinander unterscheidende Entwicklungsphasen des Autors beschrieben. Aber vielleicht lässt sich das auch anders sehen. Carrères kompromissloses Befragen von Lebenswegen und Lebensverhältnissen in unseren Gesellschaften haftet durchaus etwas Religiöses an, im Sinne des Urchristlichen.
Angela Gutzeit über Emmanuel Carrère, Julies Leben aus dem Französischen von Claudia Hamm mit Fotos von Darcy Padilla, Mattes und Seitz Berlin, 60 Seiten, 10 Euro. Und gestern sprachen hier im Büchermarkt meine Kolleginnen Angela Gutzeit und Miriam C. über das digitale und dezentrale Konzept der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Heute erreicht uns die Meldung der Deutschen Presseagentur, dass die Leipziger Buchmesse eine Verschiebung ihres Termins 2021 nicht ausschließt. Derzeit liefen Gespräche dazu mit den Ausstellern, sagte Messesprecherin Frauke Kipscholl am heutigen Mittwoch. Das Ziel sei eine Präsenzveranstaltung. Bislang steht als Termin für die Frühlingsschau der Buchbranche der 18. bis 21. März 2021 im Messekalender. Messedirektor Oliver Zille hatte zuvor bei einer Veranstaltung von MDR Kultur laut über die Terminverschiebung nachgedacht, da der momentane Termin in einer neuen Corona-Hochphase liegen könnte. Wir erinnern uns, die Leipziger Buchmesse war dieses Jahr eine der ersten großen Messen, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt wurde. Es hätten sich im März rund 2500 Aussteller aus 51 Ländern in Leipzig präsentieren sollen. Und dann kam alles vollkommen anders. Mehr Literatur gibt es heute ab 20.30 Uhr mit Verena Gündner, die lesen wird aus ihrem vielbeachteten Roman Power in der Deutschlandfunk-Lesezeit. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Darin unter anderem eine Zwischenbilanz zu der Frage, was bringt die Corona-Warn-App? Die Moderation hat dann Ralf Krauter und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.